Und ich sag dir ganz ehrlich, wir haben das auch nicht erwartet damals. Das ist nicht mit einem großen Social-Media-Plan gestartet worden. Aber wir gewinnen die meisten unserer Kunden heute über Social Media. Das ist unglaublich. Wir alle haben eine eigene Geschichte, die wir erzählen können. Und gerade der Mittelstand hat ja da den Vorteil auch nochmal, dass der Mensch und der eigene Charakter, der Einzelne, viel mehr zählt, viel mehr im Mittelpunkt ist, als in einem Konzern, wo du eben doch ein bisschen mehr nur eine Nummer bist. Deswegen glaube ich, dass eigentlich diese Social-Media-Aktivitäten für den Mittelstand wie so ein Cheatcode sind. Also gerade der Mittelstand kann da ganz viel erreichen.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zum Mittelstars-Podcast. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist bei uns Dina Reit. Sie erklärt uns, wie sie aus Wiesbaden heraus das Unternehmen SK Laser führt, was man mit einem Laser Tolles anstellen kann und wie sie in zweiter Generation das Unternehmen in die Zukunft führt und vor allem, wie sie zur Influencerin der Industrie geworden ist, denn das sagt die Süddeutsche über sie. Dina, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns vor allem. Kannst du dich ganz kurz vorstellen?
Gerne. Also ich bin 32 Jahre alt, Dina Reit. Ich bin Nachfolgerin bei SK Laser, bin jetzt geschäftsführende Gesellschafterin im Unternehmen, habe das von meinem Vater übernommen, der es vor 20 Jahren gegründet hat und bin eigentlich von meiner Ausbildung her Wirtschaftlerin und Kunstgeschichtlerin und Philosophin.
Wow, Wirtschaftlerin, Kunstgeschichtlerin, Philosophin. Das führte bestimmt zu einigen Diskussionen am Armutstisch. Da bin ich mal gespannt auf die Story. Die Frage nach Unternehmerhaushalt erübrigt sich so ein bisschen. Mhm. Erzähl mal von Unternehmertum in deiner Familie. Wie ausgeprägt ist denn das?
Ich erzähle dir jetzt was. Meine Eltern sagen, das wäre ein bisschen unsympathisch. Aber wirklich, das ist passiert. Im Kindergarten habe ich mal gesagt, ich komme aus einer Familie von Chefs. Weil ich bin aufgewachsen mit ganz vielen Selbstständigen um mich herum. Mhm. So eine Core-Kindheitserinnerung von mir ist, wie ich im Autohaus von meinem Opa rumlaufe und in diesen Autos spiele. Ja. Ich habe eine Gießerei bei mir in der Familie. Mein Vater hat schon das erste Mal gegründet, da war er noch in der Schule zusammen mit seinen Brüdern, hat er einen Surfer- und Skater-Shop gegründet und hat dann später in der Studienzeit das noch erweitert und hat eine eigene Surfschule daraus gemacht. Nach dem Studium hat er eine Tankbaufirma gegründet, die mein Onkel dann weitergeführt hat. Und SK Laser, da war ich 12 Jahre alt bei der Gründung. Das heißt, da habe ich wirklich von der Grundsteinlegung bis jetzt 20 Jahre später alles miterlebt.
Also dein Vater quasi nur gegründet. Mhm. Hast du mal irgendwas vorher gemacht, unternehmerisch unabhängig von SK Laser? Oder hast du irgendwelche Sachen auf dem Schulhof gedealt oder irgendwo Geschäfte gemacht? Ja, du lachst. Das machen die fast alle hier.
Nein, also ich war immer aktiv, ich habe immer gearbeitet, auch während meiner Studienzeit und sogar auch als Schülerin schon. Aber das war immer irgendwie in einer Agentur oder dass ich zum Beispiel so eine Schülerhilfe, da habe ich die Frankfurter Stelle geleitet, aber es war immer, dass ich irgendwo in einer Organisation mit drin war.
Okay, also organisieren, unkritisch, das hat dir auf jeden Fall immer gelegen und natürlich dann auch bei SK Laser mitgearbeitet.
Ja, ganz viel.
Parallel zur Schule, Abitur, Studium, also volles Programm.
Ja, genau. Also das Unternehmen saß immer mit am Tisch. Ich erinnere mich natürlich an die vielen Gespräche. Also bei meinen Eltern war so eine Grundregel, mein Vater kommt immer zum Mittagessen zu uns. Und am Mittagstisch haben wir dann über das gesprochen, was uns am Tag so bewegt. Also das war eben von meiner Schwester und mir, was ist in der Schule passiert. Aber das war auch bei meinen Eltern, was ist am Tag passiert und damit eben auch, was war in der Firma, was ist da gerade so los? Ist vielleicht irgendwie gerade mit einem Kunden ein Thema, ein Problem oder vielleicht gerade ein cooler Auftrag reingegangen? Gibt es irgendwelche Themen mit irgendwelchen Mitarbeitenden? Ich kannte natürlich die Mitarbeiter auch damals schon. Das heißt, dieses Unternehmen saß immer mit am Tisch. Das ist vollkommen normal für mich. Und natürlich habe ich auch schon sehr früh darüber nachgedacht, ob ich das Unternehmen übernehmen möchte, wobei ich das sehr lange Zeit immer verneint habe. Aber das ist ganz normal für dich, wenn das Unternehmen so nah an dir dran ist.
Und das Unternehmen ist ja gar nicht so alt, das ist 20 Jahre alt. Das heißt, dein Vater hat es jetzt nicht mit 18, 19, 20 gegründet, sondern recht spät, oder?
Ja, mit 48. Wirklich Hochachtung als Alleinverdiener bei uns in der Firma, in der Familie. Ich hör schon, wie ich das verwechsel.
Als Alleinverdiener in der Firma ist auch gut.
Freundschaft,
der Chef ist der Alleinverdiener in der Firma.
Genau. Nein, mein Vater ist der Alleinverdiener bei uns in der Familie gewesen. Das heißt, meine Mutter hat sich immer um uns Kids gekümmert. Hat dann später auch bei uns in der Firma, jetzt ist sie mit dabei. Aber am Anfang war das nur mein Vater, der gearbeitet hat bei uns. Und naja, mit zwei Kindern, das ist ja schon eine große Verantwortung auch, die man da irgendwie trägt. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich unglaublich, dass mein Vater sich das mit 48 nochmal getraut hat. Aber für ihn, weißt du, der ist einfach Unternehmer und das war so eine Sache, er hat sich dann gefragt, boah, soll ich jetzt nochmal irgendwie in ein Angestelltenverhältnis gehen? Nein, eigentlich möchte ich mein eigenes Unternehmen haben und jetzt ist die letzte Chance, ich mach's jetzt und jetzt zieh's auch durch.
Ich muss sagen, mit 48 musst du eigentlich fertig sein. Mhm. Also ich bin jetzt 43 und hätte mir jemand gesagt, was für eine herausfordernde Zeit hier nochmal entsteht, dann hätte ich versucht, davor den Sack zuzumachen. Ja. Also mit 48 nochmal neu aufzubauen, ist schon echt wahnsinnig spät und wahnsinnig mutig, auf jeden Fall.
Ja, mein Vater hat eisernen Willen.
Ja, ich glaube auch. SK Leser. Für was steht SK?
Für Schlüter Kolbach. Also mein Vater, Christoph Kolbach, ist das K in SK Laser. Und das S, das war der Herr Schlüter, mit dem hat mein Vater zusammen gegründet. Und mein Vater ist in dem Team der Wirtschaftler gewesen, der Herr Schlüter, der Physiker, also der Laserspezialist. Aber die Frau ist relativ früh schwanger geworden, direkt nach der Gründung. Also ich glaube, 3 Monate nach der Gründung war das dann klar. Und die beiden kannten sich von früher, die waren Kumpels. Und dann hat mein Vater gesagt, hier, Holger, alles klar. Wenn du jetzt raus willst, dann mach das. Du hast immer die Chance, rauszugehen, natürlich. Und hat dann nach 3 Monaten, also 3 Monate nach der Gründung, ganz alleine da gestanden. Das ist schon krass. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, die ersten 2 Jahre der Gründung habe ich als eine entbehrungsreiche Zeit für uns als Familie auch in Erinnerung. Also so viel, wie mein Vater gearbeitet hat, so viel, wie auf einmal dann nicht mehr er da war, wir auch Dinge, die wir vorher gemacht haben, als Familie nicht mehr machen konnten. Ich kenne jetzt die Zahlen aus den ersten Jahren. Mhm. Unglaublich, wie mein Vater das durchgehalten hat. Mein Vater ist 12-mal Marathon in seinem Leben gelaufen und ich glaube, da erkennt man so ein bisschen, das ist ein Langstreckenläufer, der weiß, wie man durchhält und wie man ja auch die ganz harten Meter oder Kilometer so rumkriegt. Ja.
Das ist ja auch sehr, sehr unglücklich. Du gründest zu zweit, hast quasi 2 Kompetenzen am Tisch und die eine Kompetenz, der Physiker in einem Laserbetrieb, bricht weg.
Ja.
Ist jetzt, glaube ich, so für die Produktentwicklung und die Produktseite extrem schlecht. Das heißt, da hat er sich dann wahrscheinlich nicht reingefuchst, sondern hat sich irgendwann dann Leute geholt, die in dem Bereich relativ weit vorne sind, oder?
Richtig. Also mein Vater hat erstmal als Distributor für andere Laserfirmen gearbeitet. 2 Jahre war das insgesamt. Und hat dann 2010 die ersten richtigen Maschinen selber gebaut. Also vorher war dann so Reparatur und so Geschichten. Und 2010 dann mit eigener Mannschaft waren dann die ersten Maschinen, also 5 Jahre nach der Gründung, waren dann überhaupt die ersten SK-Laser-Maschinen, die auf den Markt gekommen sind.
Also wirklich eure Plakette dran stand, davor hat er Vertrieb gemacht für Laserhersteller.
Genau. Hauptsächlich hat dann auch Handel betrieben in dem Laserbereich. Also, aber mein Vater ist ja auch Vertriebler, so im Chor. Das heißt, da hat er ganz viel von seinem Wissen dann eingebracht. Aber dieses eigene Maschinen bauen können war immer sein Traum. Und das hat er dann 2010 das erste Mal geschafft.
Okay, so. Dann kannst du also Laser herstellen. Jetzt ist Laser ja ein relativ breites Thema. Ich habe ja viele Fragen. Ja? Laser kenne ich von der Tattoo-Entfernung bis hin zu Laser vom Raumschiff Galactica zerstört irgendein Kampfstern. Also die Bandbreite ist ja sehr, sehr hoch.
Ja.
Was für Laser stellt ihr denn her? Wie muss ich mir das vorstellen? Was verkauft ihr?
Ja, also du sagst es schon sehr gut. Es gibt wirklich von der medizinischen Bearbeitung von Augen den Laser bis hin zum Stahldurchschneiden. Ja. Also Raumschiff weiß ich jetzt nicht so genau, aber okay. Und in diesem Riesenspektrum gibt es das Feld, das nennt sich Oberflächenbearbeitung. Und da sind wir unterwegs. Oberflächenbearbeitung bedeutet zum Beispiel Markieren und Gravieren. Da ist so der Klassiker, dass in einem Auto oder in einem Flugzeug jedes Bauteil eine Seriennummer da drauf bekommt oder einen QR-Code oder einen Data-Matrix-Code zur eindeutigen Rückverfolgbarkeit. Das zweite ist der Laserabtrag. Das heißt zum Beispiel, wir legen einen elektrischen Kontakt frei oder wir reinigen eine Oberfläche, um das für den nächsten Produktionsschritt, wie beispielsweise das Laserschweißen, vorzubereiten. Dann haben wir das Laserkunststoffschweißen. Das ist das klassische Beispiel, dein Autoschlüssel, der sehr wahrscheinlich lasergeschweißt ist. Und als viertes das Schneiden von Folien. Und das ist der Bereich, in dem wir unterwegs sind.
Das ist der Bereich, wo Kunden auf euch zukommen und sagen, ich brauche exakt für diesen Case ein Produkt.
Ja.
Der Kunde könnte ein kleiner Betrieb sein, 10 Mitarbeiter, aber wir reden auch von Autoindustrie, die Kunden bei euch sind.
Genau. Wir sind erstmal von den Branchen, wo unsere Kunden sitzen, super breit aufgestellt, Gott sei Dank. Also das hat uns sowohl in der Automobilindustrie-Krise als auch in der Corona-Krise echt geholfen. Wir sind immer ganz gut gefahren durch diese Krisen. Und Es ist nur B2B, also wir reden hier nicht über, ich sag mal, den Heimanwender, sondern das sind zum Beispiel Dreher- und Fräserbetriebe, das sind Autozulieferer, wie du es jetzt auch gesagt hast. Und das Besondere bei uns ist, dass wir kundenspezifisch unsere Maschinen bauen. Also das heißt, wir liefern vielleicht einen Drehteller, eine Kameraerkennung, eine SPS-Einbindung der Anlage, vielleicht ein Achssystem. Diese Dinge liefern wir in der Anlage kundenspezifisch dazu.
Also das heißt, in der Theorie kann der Laser so groß sein wie ein kleiner Container.
Ja.
Der kann aber auch 5x5 Meter groß sein. Also wir reden wirklich auch Teile von Fertigungsstrecken. Mhm. Und ihr kauft weltweit ein, auch diese Teile, baut zusammen. Das heißt wirklich von Kabel kommt an bis zum Schluss. Der Kunde hat eine Software und wir haben ja auch irgendwie eine Art Software, um den Laser zu bedienen. Zum Schluss reißt ihr an, schult mich auf diesem Laser, baut den ein, also volles Programm.
Richtig, genau. Und da sind wir auch super stolz drauf. Wir haben eine sehr hohe Wertschöpfung. Das bedeutet, wir haben die mechanische, die elektronische Konstruktion bei uns im Haus. Wir bauen, haben dann die Pläne, danach bauen wir die Dinge auf. Also das heißt, wir bauen unsere Laserzellen. Wir haben den Schaltschrankbau bei uns in der Firma. Dann sage ich mal, das ist die Hochzeit, wenn Elektronik und Mechanik zusammenkommt. Dann ja Software, das System selber kalibrieren, und hinterher zum Kunden bringen, den Kunden schulen und wir machen auch Service und Wartung. Und das machen wir alles aus Wiesbaden raus. Und das Besondere ist, unsere Maschinen stehen weltweit. Also wir haben Maschinen in Chile, in Australien. Ja, also das, da sind wir schon sehr stolz drauf.
Da fliegt da einer rüber.
Ja, genau. Ja.
Okay.
Ja, ich rede gerade mit einem Kunden, die wollen in Mexiko Maschinen dann hinstellen und die fragen uns auch, ja, wie machen wir das mit dem Service? Und dann sage ich hier, wir können entweder einfach hinfahren, ja, oder natürlich, wir können auch mit einem Serviceunternehmen in Mexiko reden. Also dann haben wir da quasi einen Wartungsvertrag mit denen.
Preisrange für so einen Laser würde ich schätzen 50.000 Euro bis mehrere Millionen Euro. Alles ist möglich.
Also schon eigentlich alles ist möglich, weil wir eben kundenspezifische Anlagen bauen. Wir setzen ein bisschen niedriger ein, also bei 35.000 Euro. Ja, also wie du sagst, es ist Open-End. Im Schnitt liegen wir aber so um die 70.000, 80.000 Euro.
Okay, genau. Aber der teuerste Laser oder die teuerste Anlage, die ihr gebaut habt, da reden wir schon von etlichen 100.000
ja.
Euro.
Ja, ja,
das geht schon und man könnte auch siebenstellig mühelos erreichen. Das ist möglich.
Ja, das ist möglich, ja.
Was für Leute arbeiten bei euch im Unternehmen? Also welche Ausbildung haben die? Was für Leute braucht ihr, um das zu bauen? Das müssen ja Spezialisten absolute sein.
Genau, das müssen alles Spezialisten sein. Also die müssen, das müssen Ingenieure sein. Das können auch Leute mit Ausbildungen sein, also Elektronik. Das können Leute sein, die oder müssen Leute sein, die Mechanik oder Elektronik richtig gut können. Wir brauchen Leute, die Konstruktion können. Also die Konstruktion, das ist, sage ich mal, der Kern, wo die Anlage entsteht. Das ist am PC, im CAD-System. Davon werden dann die technischen Zeichnungen abgeleitet. Und das ist schon fast ein bisschen eine kreative Aufgabe, weil diese Anlage, die existiert ja noch gar nicht. Die muss erstmal sich überlegt werden, wie sieht die dann aus? Und das passiert am Bildschirm, bevor dann überhaupt irgendwas mechanisch aufgebaut wird.
Okay. Also, muss ich mir mal angucken. Ich glaube, ich komme mal vorbei.
Sehr gerne, du bist herzlich willkommen.
Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. So, jetzt bist du ja da sukzessive reingerutscht. So, dein Vater scheint ja ein sehr unternehmerischer Typ zu sein. Dann kommen ja zwangsläufig so Themen auch, wie übergibt man das Unternehmen? Du hast ja gesagt, ich wollte eigentlich am Anfang gar nicht. Ich habe mir irgendwie meine Gedanken gemacht. Irgendwann stand ja aber der Entschluss fest, du hast Lust, da reinzugehen. Mitgearbeitet hattest du eh schon immer. Mhm. Wie bist du in dieses Unternehmen reingewachsen und wie habt ihr auch den Generationswechsel hinbekommen, bevor wir jetzt auf das nächste Thema kommen, ja, wie du den Vertrieb aktiv mitgestaltest und warum dich die Süddeutsche Influencerin der Industrie nennt. Aber mich würde erstmal interessieren, wie bist du da reingewachsen und wie war die Übergabe, weil die ist ganz oft bei Familienunternehmen, Mittelstand gar nicht so einfach.
Das stimmt. Also bei mir war es so, während der Schul- und Studienzeit habe ich immer schon im Unternehmen mitgearbeitet. Also es gibt YouTube-Videos, bei denen ich erkläre, so als Schülerin, keine Ahnung von Laser damals, und dann erkläre ich so einen Laser von uns.
Die sind 15 Jahre alt oder 10
Jahre
alt.
Ja, nee, da war ich, wie alt war ich so, 16, 17, sowas in die Richtung. Mein Vater, ich war damals in der Theater AG, mein Vater hat seine Chance erkannt, ja. Ich habe eine junge Tochter, die macht gern Theater, die präsentiert gerne. Auf geht's, die stelle ich mal vor so einen Laser und dann mache ich da ein Video mit der. Super. Mir hat das ja auch Spaß gemacht. Mhm. Ich habe im Büro mitgeholfen. Ich war auf unendlich vielen Messen dabei, also immer als Aussteller mit Standpersonal gemacht. Und in der Zeit habe ich aber niemals das als Karriereweg für mich gesehen. Ich habe immer gedacht, ich mache irgendwas anderes, aber diese sehr harte Zeit der Gründung und dann, man muss das auch ganz klar sagen, im Unternehmertum hast du ja auch diese Höhen und Tiefen und zwar extreme Höhen und Tiefen. Ja. Die habe ich ja immer hautnah miterlebt. Und dann so in der Zeit vom Abi habe ich gedacht, nee, das will ich lieber nicht. Also ich möchte lieber irgendwie sowas, was so ein bisschen gleichförmiger ist. Dann habe ich studiert, Wirtschaftswissenschaften, dann noch Kunstgeschichte und Philosophie dazu genommen, mit der Intention, Kuratorin im Museum zu werden. Wurde dann von einem Prof empfohlen, durfte im Städel in Frankfurt ein längeres Praktikum machen und wirklich, ich dachte, jetzt geht meine Karriere los, das ist es. Und dann wirklich, Reality hits hard, habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Das ist überhaupt nicht, was ich mir vorstelle. Die Entscheidungen werden hier von ganz anderen Leuten getroffen, als ich eigentlich dachte. Und ich möchte viel freier sein. Ich möchte so sein, wie ich das von meinem Vater kenne, wie von meinem Onkel oder von meinem Opa. Und ich möchte gern Unternehmerin werden. Die Gründung hatte ich ja jetzt miterlebt, ist nicht so unbedingt eine Herrenzeit oder Damenzeit, ist nicht so einfach. Und bei einem bestehenden Unternehmen ist schon ganz viel da. Da ist ein Team, eine Organisation, da sind Prozesse, da sind Kunden, ein Produkt, Lieferanten, da ist Kapital, das ist eine ganz andere Nummer. Und das ist eine Chance. Und dann habe ich gedacht, 2016, okay, die Chance will ich ergreifen, ich gehe ins Unternehmen rein.
So, da freut sich der Papa wahrscheinlich erstmal und sagt, cool, ich muss mich zumindest um die Nachfolger nicht mehr kümmern, weil ich das ja einigermaßen gut begleite.
Ja, richtig.
Wie sieht dann dieses einigermaßen gut begleiten aus? Also loslassen, übergeben, externe Hilfe dabei gehabt oder?
Ja, also Nachfolge ist gar nicht so einfach. Ich bin eingestiegen und dachte, oh ja, das geht schon, ich mache einfach alles wie mein Vater. Hatte unglaublich hohe Erwartungen an mich selber, dass ich ganz schnell alles kann, was mein Vater kann, dass der natürlich mir Jahrzehnte voraus hatte und das unglaublich schwierig ist, dahin zu kommen, wo er ist, das habe ich damals noch nicht gesehen. Das heißt, am Anfang muss ich dir ganz ehrlich sagen, es war zum Verzweifeln, es war irre schwierig für mich. Ich musste mich da erstmal reinarbeiten in das Technische. Ich habe dann bei uns ein Jahr lang in der Konstruktion gearbeitet, das hat mir sehr geholfen. Und wir haben uns eine Beraterin dazu genommen, die mit uns diesen Nachfolgeplan mal erarbeitet hat. Also wir haben einen Meilensteinplan, nach dem eben gewisse Verantwortungsübergaben zu gewissen Zeitpunkten stattfinden. Und wir sind voll im Plan. Und damals ganz lustig, viele sagen ja, und der Vater, der kann ja nicht loslassen. Das war bei uns gar nicht so. Mein Vater wollte eigentlich nach einem Jahr schon raus sein. Ich habe dann gesagt, nee, also wir müssen schon ein bisschen länger machen und ich muss ja noch viel von dir lernen. Das heißt, wir sind jetzt 5 Jahre später und dieses Jahr ist das letzte Jahr, in dem mein Vater bei uns im Unternehmen ist. Er arbeitet jetzt in Teilzeit. Also ich gebe ehrlich zu, ich finde es ganz toll, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten. Erfahrung ist so viel wert und es ist schon auch ein großes Privileg, mit der Familie so eng zu sein.
Und ihr habt diesen, also dein Vater hatte diesen Einjahresausstiegsplan, den habt ihr schön hochgehandelt auf 5 Jahre und habt dann wirklich gesagt, wir verteilen es ordentlich mit wirklich so Prokura, Geschäftsführer, Anteilsübertrag, Papa arbeitet ein bisschen weniger und Co. Also das habt ihr alles wirklich gut und in Time auch hinbekommen und er übergibt auch gerne und ist auch stolz. Und steht auch natürlich, auch wenn er komplett jetzt als Gesellschafter raus wäre vielleicht irgendwann, ihr seht euch ja wahrscheinlich trotzdem, er kommt in die Firma auch relativ häufig heute noch.
Mhm. 20 Stunden die Woche ist er noch da. Ja.
Hast du schön eingekürzt auf 20 Stunden die Woche.
Ja, aber es passt gut für uns beide so.
Klar.
Er hat ein längeres Wochenende, das passt schon. Also was für mich, glaube ich, wichtig war zu sehen, ist, dass es große Charakterstärke von meinem Vater bedarf, um so loslassen zu können. Denn er hat ja damals dann 15 Jahre lang dieses Unternehmen genau so aufgebaut, wie er dachte, so ist es am besten. Und jetzt komme ich rein und ich sehe natürlich ganz viele Dinge, die ich ändern möchte. Und damit ich das schaffe mit der Übergabe, muss er mir helfen, das Unternehmen so zu verändern, dass ich das machen kann. Und dann dieses Baby, was man da herangezüchtet hat, dieses Unternehmen so zu verändern, wie man vielleicht selber gar nicht das als die beste Variante sieht, das bedarf Charakterstärke. Und die hat mein Vater.
Ja, und vor allem auch, wenn du das Unternehmen erst 10, 15 Jahre ins Laufen gebracht hast, also wenn ich mich an mein eigenes Unternehmen erinnere, wir machen das jetzt seit 2003, das heißt also, wir gehen ins 22. Jahr. Die ersten 15 Jahre waren auch nicht lustig. Und danach habe ich auch erst angefangen, Geld zu verdienen mit dem Unternehmen. Also normalerweise ist ja das Problem, das eine ist ja übergeben wollen, das andere ist auch übergeben können und eigentlich die Früchte des Erfolges, die man 15 Jahre aufgebaut hat, selber abzuernten. Also ich kenne auch wirklich ganz viele Beispiele, wo die Gründer des Unternehmens, die Eltern in dem Fall mit 70, 80 noch immer die Hauptgesellschafter sind und quasi die Tantieme und die Dividenden aus dem Unternehmen ziehen und die Kinder nicht mal Einblick in die Zahlen haben, ist natürlich eine Vollkatastrophe.
Vollkatastrophe.
Also die werden dann übernehmen. Die Eltern werden irgendwann umkippen. Mit 70, 80 kann ich so viel ereilen und dein Herzinfarkt, irgendetwas und du bist nicht mehr ansprechbar, bist nicht da und auf einmal bricht alles über die Nachfolger herein, die meist sehr operativ sind, teilweise zu operativ und die überhaupt keine Chance haben, gut zu übernehmen. Aber das Thema habt ihr ja komplett also super aktiv auch übergeben. Deswegen gut ab.
Mein Vater hat wirklich von Anfang an mir alle Vollmachten gegeben, hat mich zu allen Terminen mitgenommen, Bank und so weiter. Also da muss man ihm wirklich Hochachtung zollen.
Ja, die Bank freut sich ja auch, wenn jemand Junges kommt, den könnt ihr nämlich dann länger in Haftung nehmen. Das ist ja ganz gut.
Du, alle freuen sich, natürlich. Die Mitarbeitenden, die Kunden und auch die Lieferanten. Natürlich, das ist eine Perspektive, es geht weiter. Freuen sich alle, wenn es eine Nachfolge gibt.
Jetzt bist du ja sehr, sehr aktiv. So aktiv, dass quasi auch die Süddeutsche und das Handelsblatt und Co. auf dich aufmerksam werden im Bereich Social Media. Jetzt macht ihr Leser, also für mich ja ein Spezialbereich. Ne? Ich freue mich ja immer, auf YouTube gibt es ja eigentlich für jeden Fetisch gibt es Inhalt. Ne? Wir hatten das ja kurz vorher besprochen. Es gibt ja Millionen, Milliarden von Menschen, die anderen dabei zugucken, wie sie auch Pickel ausdrücken. Leser ist jetzt nicht ganz so stark gefragt wie Pickel. Es ist also es ist also schon irgendwie ein Teilbereich, der ja aber trotzdem seine Fans hat. Also die Zuschauer, die du auf diesem Thema hast, sind ja meistens naturwissenschaftlich interessiert, selber in der Branche tätig. Die wollen also wissen, wie funktioniert Leser. Also ich finde das ja so educational Inhalt, Content irgendwie. Finde ich also schon extrem gut. Als du das Unternehmen, als du da reingekommen bist, wart ihr aber wahrscheinlich auch von der gesamten Unternehmenspräsentation etwas anders aufgestellt. Wie hat Vertrieb und Kundenansprache bei euch damals funktioniert, als du reingekommen bist?
Ich habe ja vorhin schon über die Messen gesprochen. Wir haben 2019 13 Messen als Aussteller gemacht. Unglaublich. Und mein Vater war meistens sogar selber auf den Messen dabei. Also bei dem Großteil der Messen. Und ich habe das ja auch alles erlebt und dachte, ja, Messen ist schon cool, aber ich kann nicht bei 13 Messen im Jahr präsent sein. Das geht einfach nicht. Und dann kam die Corona-Zeit, dann sind die Messen eh weggefallen und wir mussten gucken, wo kriegen wir jetzt unsere Neukunden her? Die Sales-Zyklen sind relativ lang. Das heißt, das Thema war jetzt nicht heute sofort muss das gelöst werden, aber in den nächsten 6 Monaten muss das auf jeden Fall gelöst werden. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt alles online, haben uns dann auf irgendwelchen Plattformen gelistet, haben Online-Messen gemacht, nicht so erfolgreich, und haben auch im Social-Media-Bereich mehr gemacht. Ich hatte vorhin schon über die YouTube-Videos gesprochen, also früh haben wir mit den YouTube-Videos angefangen und dann haben wir uns aber immer mehr in den Bereich LinkedIn reingebohrt. Das machen wir über meinen Kanal. Und
also du als Person?
Genau,
nicht, als Person. Nicht Eskaleser, sondern wirklich du als Person.
Und ich platziere da die Themen Laser, Maschinenbau, Unternehmensnachfolge, Management und Führung. Und das sind alles die Themen, die mich auch wirklich interessieren, die ja meine Themen sind, die mich tagtäglich in meinem Alltag beschäftigen. Und da teile ich meine Insights. Und ich sage dir ganz ehrlich, wir haben das auch nicht erwartet damals. Das ist nicht mit einem großen Social-Media-Plan gestartet worden. Das ist organisch gewachsen, jetzt über die letzten Jahre. Aber wir gewinnen die meisten unserer Kunden heute über Social Media. Ist unglaublich. Die kennen uns dann über Videos, die sie von uns gesehen haben oder Artikel, die daraus entstanden sind. Die rufen an, weil sie uns irgendwo im Fernsehen gesehen haben. Am Anfang, als das passiert ist, war das nicht vorstellbar für unser Unternehmen. Da rief dann ein Journalist an und fragte, er würde jetzt gerne mal mit Dina Reit reden. Und wir waren alle so, was will der denn von mir? Ja, ein Journalist, keine Ahnung. Und das war, weil gestern ein Beitrag von mir bei LinkedIn viral gegangen ist. Unglaublich.
Also ihr seid ja am Ende des Tages ein knapp 20-Mann-Unternehmen, ne? Von der Größenordnung, um es mal richtig einschätzen zu können.
Ja.
In welchen Medien bist du schon gewesen durch diese Aktion?
Ja, wenn ich das sage, dann finde ich es immer wieder verrückt. Wir waren in der Tagesschau, im Heute-Journal, bei Plus Minus zweimal schon. Genau, im Handelsblatt, in der FAZ, in der Süddeutschen Zeitung. Ja, wirklich krass. Und natürlich dazu kommt auch noch auf Bühnen. Ne? Also ich bin dann auch und halt Vorträge bei auch tollen Veranstaltungen, sowohl branchenspezifisch, also wie den Maschinenbaugipfel, aber auch mittelstandsspezifisch, wie Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Und dann stehe ich da und rede über unser Unternehmen.
Ja genau, du bist zum Gesicht für das Thema Lasertechnik in Deutschland geworden. Das ist einfach so. Ich kann mich erinnern, in meinen frühen Tagen hatte ich viele Domains und hatte ein Entsorgungsunternehmen. Also ich habe direkt nach dem Studium quasi wirklich angefangen, hier Entsorgung in Berlin zu machen, so mit LKWs und Schrott aufladen und Co. Wow. Und hatte die Domain schrott.de und schrottpreise.de. Und der hat irgendwann die Bild angerufen und wollte von mir ein Statement haben über die explodierenden Schrottpreise. Also das ist schon so. Medienkonsum verändert sich auch von klassischen Medien hin in die neuen Medien, Internet, Social Media, LinkedIn und Co. Und wenn du da eine gewisse Reichweite hast, springen die alten Medien auch drauf und sagen quasi, das scheint der Experte, die Expertin zu sein für Laser. Lass uns die mal greifen. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Bekannten, der macht das ja auch sehr ordentlich. Ja? Wenn du an Konstantin Buschmann von Brabus denkst, am Ende des Tages hat Brabus ja schon, bevor Condor reingegangen ist, 40 Jahre lang Autos gebaut. Ja, mit ganz viel PS und Mercedes und super toll. Das Produkt war also da. Und diesem Produkt aber eine Bühne zu geben. Es gibt halt weltweite Nachfrage, auch ähnlich wie bei euch. Die Kunden waren schon immer auch weltweite Kunden. Und es gibt ein Interesse daran, dieses Produkt kennenzulernen. Und Video kann einfach so viel transportieren. Es macht also total viel Sinn. Deswegen ist dein Aufruf sicherlich auch an den deutschen Mittelstand, macht es einfach. Also egal, wie sehr ihr denkt, wie langweilig euer Produkt ist. Wir reden ja auch von ganz vielen Hidden Champions. Die bauen halt quasi die letzte Kurbelwelle oder irgendetwas anderes und verkaufen das weltweit in diesem Bereich Weltmarktführer. Also ihr saß ja auch schon der ein oder andere Weltmarktführer, ja. Das wird immer in einer Bescheidenheit vorgetragen auch. Ja, naja, wir sind schon unter den Top. Ja, es gibt noch einen anderen, aber wir sind schon irgendwie Weltmarktführer. Und denkst du so, ihr habt irgendwie so ein krasses Produkt, was sich durchgesetzt hat über Dekaden gegen andere Produkte. Redet doch mal drüber. Zeig mal geilen Content dazu. Stell dir einen Videografen ein, lass den das begleiten. Es gibt Leute, die wollen das sehen. Und wenn das Video nur 3000 Views hat nach einem Jahr. Es ist hochspezialisiertes Wissen. Das wird von Leuten konsumiert, die deine Kunden sind oder deine Kunden werden. Und das ist auch ganz klar deine Erfahrung, oder? Also einfach machen.
Total. Also einfach machen. Also bloß nicht erstmal warten, bis die Website fertig ist und keine Ahnung, dann noch Visitenkarten oder so gedruckt sind, sondern einfach mal anfangen. Und mit der Zeit merkst du ja, wie der Algorithmus reagiert, was die Leute interessant finden. Und ich denke, wir alle haben eine eigene Geschichte, die wir erzählen können. Und gerade der Mittelstand hat ja da den Vorteil auch nochmal, dass der Mensch und der eigene Charakter, der Einzelne, viel mehr zählt, viel mehr im Mittelpunkt ist als in einem Konzern, wo du eben doch ein bisschen mehr nur eine Nummer bist. Deswegen glaube ich, dass eigentlich diese Social-Media-Aktivitäten für den Mittelstand ja wie so ein Cheatcode sind. Also gerade der Mittelstand kann da ganz viel erreichen.
Jetzt erzähl mal, ihr habt so ein Format vor kurzem ja entwickelt. Erzähl mal, was so, ich meine, SK-Laser ist ja trotzdem unglaublich schwer greifbar. Ja. Wahrscheinlich haben irgendwie 0,03% unserer Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen mit Laser zu tun im Alltag. Was sind denn so die Produkte, der Content, den du herstellst, wo du merkst, der funktioniert unglaublich gut für jetzt genau dieses Produkt, um ein Beispiel zu geben?
Ja, also ich habe da einfach mal mit angefangen, habe geschrieben, hier, ich mache eine Aktion, schick mir dein Produkt, ich laser es. Das ist so eine Win-Win-Situation. Jeder kann mir was schicken. Dann zeige ich das Produkt in der Kamera, lese dann so einen kleinen Brief dazu vor. Um echt zu sein, mir war nicht bewusst, ob das jetzt, keine Ahnung, groß ankommt oder nicht so ankommt. Hatte am Anfang auch immer noch dazu geschrieben, so einen Aufruf, schick hierhin deine Sachen. Ich habe das irgendwann rausgenommen, weil so viel die ganze Zeit kommt. Und es kommt konstant, ja. Also jeden Tag kommt was bei uns an. Ich habe ein Regal bei uns, das ist voll mit Paketen für Dinas Videos, ja. Ich komme überhaupt nicht dazu, das alles abzufilmen. Mitunter die Leute schreiben mir, Dina, wann kommt denn unser Video mit unserem Produkt? Ich sage immer, ey Leute, tut mir total leid, das kommt auf jeden Fall, aber vielleicht erst in 3 Monaten. Ich habe so eine lange Warteliste da jetzt schon. Und man muss ja eins sagen, mein Hauptjob ist Geschäftsführerin sein. Und diese Videos sind super wichtig für uns. Aber erstmal ist natürlich auch wichtig, dass ich meine anderen Sachen noch so auf die Reihe bekomme.
Die schicken dir dann, also nur ein Beispiel zu geben, der schickt dir dann eben einen Sneaker.
Ja.
Und in den Sneaker kannst du Peter reinlasern oder Susi oder was auch immer. Das geht alles. Du könntest also mit euren Lasern nahezu alles irgendwie Oberflächen behandeln, gravieren, wie auch immer.
Ja. Also ich kann quasi jedes Material, ich habe unterschiedliche Laser natürlich bei uns. Und mit meiner Erfahrung lege ich dann unterschiedliche Materialien unter unterschiedliche Laser und eigentlich kann ich jedes Material bearbeiten und immer passiert was. Das ist halt cool.
Genau, also es ist erfrischend, weil verschiedene Produkte drin sind. Du zeigst, was eure Laser eigentlich können. Also es ist ja wirklich Win-Win irgendwie für alle und hast direkt auch einen Kundennutzen gezeigt. Mhm. Ja, genau, also eigentlich ein typisches Format, wo du vorstellen kannst, was macht ihr denn den ganzen Tag? Du sagst selber, du bist ja in deiner Hauptrolle Geschäftsführerin des Unternehmens und nicht Influencerin oder Social Media Star. Mit welchem Aufwand betreibst du das, also zeitlich und personell?
Also nach wie vor ist das eigentlich, hauptsächlich bin ich das. Mhm. Ich habe eine Mitarbeiterin, die mich filmt, die meine Videos schneidet. Aber nach wie vor bei LinkedIn, den Veröffentlichkeitsbutton, den drücke ich. Ich veröffentliche einen Button, ich schreibe meine Texte, ich habe den Contentplan. Das mache alles ich nach wie vor. Und tja, zeitlicher Aufwand, immer ein bisschen schwierig zu sagen. Meistens mache ich das übrigens ganz am Abend, so als letzte Amtshandlung. Und ja, ich würde mal so sagen, an manchen Tagen null, an den meisten Tagen vielleicht so eine halbe Stunde. Und ich muss natürlich ein bisschen schauen, zum Beispiel meine Nachrichten, das ist jetzt irgendwie so mein zweites E-Mail-Postfach geworden. Ja. Da habe ich dann eine Kollegin, die das durchschaut und auch ein bisschen aussortiert. Also bei LinkedIn kommt ja doch auch viel so Spam rein. Da bin ich hauptsächlich, bin ich da nach wie vor diejenige, die das macht.
Aber es ist jetzt nicht überbordend. Das heißt, du hast eine Marketing-Mitarbeiterin mit einer gewissen Social-Media-Kompetenz. Mhm. Ihr habt jetzt dafür nicht 48.000 Kameras angeschafft. Da geht ganz viel mit dem iPhone oder mit dem Telefon.
Alles, ja.
Genau. Das ist also auch vom Einsatz. Du musst nicht irgendwie viel Equipment kaufen oder was anderes. Du musst wirklich nur anfangen und ein bisschen entertaining sein. Das schafft der Mittelstand im Durchschnitt ja eigentlich schon, wenn er sich mal raustraut und nicht hidden ist. Ja.
Mhm.
Aber das kannst du nur jemand ans Herz legen, einfach machen, einfach loslegen und viel mehr Mittelstand in die Medien.
Auf jeden Fall. Anfangen hilft. Einfach mal anfangen. Und dann sieht man, wie sich das entwickelt. Und man muss schon sagen, du musst natürlich ein gewisses Durchhaltevermögen haben. Also wenn Leute dann denken, ja, nach 3 Videos muss es aber jetzt hier schon knallen. Also das, glaube ich, ist ein bisschen unrealistisch. Mein erster viraler Beitrag kam nach einem halben, dreiviertel Jahr. Aber der hatte dann auch über 800.000 Ansichten.
Ja. Thema?
Mein Vater, mein Mentor.
Ja, ist auch ein sehr schönes Thema.
Ja,
ja, das ist Glückwunsch.
Ja.
Das ist wirklich viel.
Ja.
Sag mal, wie bist denn du organisiert? So, du sitzt jetzt irgendwie mitten in Deutschland, also Wiesbaden, ne?
Mhm.
Also die Ecke. Netzwerke? Bist du irgendwie bei EO? Bist du in Frauenverbänden, Wirtschaftsverbänden, Mittelstandsverbänden? Wie zeigst du da Gesicht?
Also ich war schon bei ganz vielen Verbänden so zu Gast und habe mir ganz viel angeschaut. Für mich ist der Hauptfokus ganz klar SK Laser. Und deswegen sind wir im VDMA, also Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer. Mhm. Das ist ein Branchenverband. Da bin ich dann bei Veranstaltungen dabei, halte Vorträge, bin in einem Jungunternehmerkreis vernetzt. Aber auch meine Mitarbeiter können halt mit, also die Teammitglieder können da mit von partizipieren. Das heißt, die, keine Ahnung, Produktionsleiter aus unterschiedlichen Firmen kommen zusammen. Wenn eine neue Maschinenrichtlinie rauskommt, dann können die dazu reden. Das ist richtig cool. Ich bin super gerne auf Veranstaltungen dabei, mache auch super gerne Netzwerken. Aber ich hatte eine Zeit, da war ich sehr viel unterwegs und man musste es ein bisschen sich auch anschauen, wo ist der Nutzen dann bei den Dingen und ein bisschen reduzieren, habe ich dann schon gelernt, ja.
Ja, das Problem ist halt, du kannst es nicht so richtig outsourcen. Wenn du es auf dem Niveau machst, wie du es jetzt machst, dann lebt es ja von Authentizität. Das ist einfach so und das kannst du nicht einfach weggeben. Aber ja, die Verlockung, die Versuchung ist natürlich sehr groß, das überzugewichten und das zieht ja auch dementsprechend, also mit jedem Leser, Zuschauer, Follower mehr gerätst du ja eigentlich auch so ein bisschen in den Druck, dann eben auch mehr zu machen, weil du ja merkst, es funktioniert. Aber am Ende des Tages, das eine wirft nicht Geld ab ohne das andere.
Mhm.
Na, und es gibt schon, es ist zwar total toll, wenn viele Leute deine Beiträge lesen, wenn aber zum Schluss keiner einen Leser bestellt, dann hilft es auch nicht so richtig. Ne? Also es muss schon irgendwie auch den Nutzen haben. Wenn du es messen kannst und sagst, es kommen Leads darüber rein, das ist heute unsere Hauptvertriebsquelle, alles cool. Aber ansonsten kann es ja auch ganz schnell in die andere Richtung gehen, dass du sagst, okay, das ist glaube ich auch ganz, ganz viel, was in so mittelständischen Unternehmen oft schief geht. Da kommen dann die Kinder und wollen das machen.
Mhm.
Und der Weg am Anfang ist super steinig und super hart, bevor die ersten Leads und die ersten Kunden kommen. Und du triffst ja immer auf Strukturen, die sagen, wir machen seit 30 Jahren Messe, wir machen jetzt weiter Messe. Wie? Wir shiften Messebudgets um in andere Kanäle.
Mhm.
Veränderung ist ja für ganz, ganz viele Leute echt schwierig, ja, und auch schwierig einzuführen. Das müssen dann eben irgendwie alle mitgehen. Das ist natürlich bei euch eine super Blaupause, weil normalerweise dauert es ja doch deutlich länger als ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis du irgendein Feedback bekommst, ein größeres Feedback, wo alle irgendwie Freude dran haben.
Ja.
Aber wenn es dann soweit ist, wollen natürlich alle dabei sein. Das ist auch klar.
Das ist so, ja. Ja.
Das hast du ja schon gesagt, dein Vater rennt oder läuft viel Marathon, auch in seinem Leben. Ist ja auch, hast du gesagt, das ist schon auch Gründen, Mittelstand, hat schon viel mit Durchhalten zu tun. Das ist ja nicht von 0 auf 100, sondern es ist eigentlich von 0 auf 10, auf 20, auf 30. Dann geht es so ganz langsam in die richtige Richtung. Wie machst du denn das im Alltag? Also was machst du für dich, um diesen Alltag auch zu überstehen?
Also Sport ist für mich schon auch ein Thema. Ich bin aber keine Marathonläuferin. Ich gehe dann eher ins Gym oder mache ein paar Kurse. Das finde ich cool. Und dann, glaube ich, ist für mich so dieses in die Natur rausgehen, viel Zeit auch mit meinem Mann verbringen, das sind so die Dinge, wo ich ausspannen kann.
Was ist so mit mentaler Fitness, Coaches? Also ich glaube, ihr habt bei der Unternehmensübergabe, habt ihr euch ja externe Hilfe geholt. Aber
für 4 Jahre, also echt lange auch, ja. Alle 6 bis 8 Wochen haben wir einen Workshop zusammen gemacht, wo wir, mein Vater, die Beraterin und ich, uns jedes Mal wieder mit der Nachfolge beschäftigt haben. Also über sehr lange Zeit haben wir das gemacht und das war wirklich gut.
Also das ist auch etwas, wo du sagst, ohne das hätten wir es auf keinen Fall annähernd so gut geschafft.
Ja.
Das ist eine ganz klare Empfehlung.
Ja.
In dem Moment, wo feststand, dass das Unternehmen übergeben werden soll, wo sich beide grundsätzlich einig waren, habt ihr die Dame dazugeholt. Die hat sich beide Seiten angehört, die Ängste von beiden Seiten, die Wünsche und Co. und hat es dann wirklich auch verbrieft und einen Plan umgemünzt.
Genau, am Anfang war das mit dem Meilensteinplan und dass wir gesagt haben, was sind eigentlich die Aufgaben, die mein Vater macht, die ich dann übernehmen werde. Was sind vielleicht auch Sachen, die wir gar nicht, die Dina vielleicht gar nicht machen muss. Vielleicht sind ein paar Sachen, wurden auch über auf den Prüfstand gestellt. Mhm. Aber dann ist es ja so, so eine Nachfolge, da muss konstant dran gearbeitet werden. Beide müssen daran arbeiten und das geht schnell im Daily Business unter. Und dass wir uns da immer wieder zusammengesetzt haben und dann auch mal angesprochen haben. Ich weiß zum Beispiel noch, mein Vater hat dann so in großer Runde verkündet, ich habe beschlossen, wir machen das ab heute so und so. Und dann habe ich hinterher gesagt, du Papa, ab jetzt müssen wir von uns beiden immer sprechen, weil wir treffen jetzt hier die Entscheidungen zusammen. Und wie sollen mich die anderen sonst ernst nehmen, wenn immer noch du derjenige bist, der die Entscheidungen trifft? Und das war, also so Sachen, die sagst du dann meistens nicht so zwischen Tür und Angel, sondern es ist gut, wenn du dir dafür Zeit nimmst und über diese Dinge sprichst.
Und holst du dir auch in anderen Bereichen Coaches rein oder war das eher jetzt eine Ausnahme? Oder sagst du, nee, bei ein paar Themen?
Also ich habe dann auch nochmal allein ein Coaching gemacht, wo es auch so um Führung ging und auch in dieser Rolle ankommen als Geschäftsführerin.
1:1 Coaching.
Genau,
ne?
Das habe ich 1:1 gemacht. Jetzt gerade mache ich es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das nochmal mache oder vielleicht dann spezifischer auf ein bestimmtes Thema, wo ich mich weiterentwickeln möchte. Klar, warum nicht?
So Firmenübernahmen, M&A, ist für euch ein Thema? Habt ihr schon mal gemacht oder seid ihr immer organisch gewachsen bisher als Unternehmen?
Wir sind nur organisch gewachsen. Okay. Mein Vater hat sich das schon auch angeschaut in der Vergangenheit und du kriegst ja natürlich auch, wenn jetzt irgendjemand insolvent geht oder sowas, kriegst du auch Angebote. Wir haben uns das bisher angeschaut, haben aber bisher noch nicht den Fit gefunden, den wir irgendwie, wenn dann auch suchen würden.
Okay, okay. Jetzt hast du ja, ich erlebe ganz oft, wenn hier quasi Gäste sitzen, also Mittelstars sitzen, haben wir die im Alter sehr hohe Bandbreite und gerade bei jüngeren Mittelstars ist es oft so, dass sie noch ganz gerne und ganz viel über Mentoren erzählen. Jetzt hast du ja gesagt, das war dein erster LinkedIn-Beitrag, mein Vater, mein Mentor quasi, der ging viral, da hast du bestimmt schon eine ganze Menge erzählt. Da würde ich jetzt mal einen Haken dran setzen, das war auf jeden Fall einer der Mentoren. Da würde mich interessieren, was hast du, was sind so die stärksten Sachen, die du von ihm übernommen hast und wo du sagst, das war echt wichtig für mich? Und auch, ob du andere Mentoren noch hast, wo du sagst, da habe ich mich so ein bisschen versucht dran zu orientieren, das ging eigentlich ganz gut für mich.
Von meinem Vater habe ich Führung ganz viel gelernt. Ich habe gelernt, dass man aktiv sein muss. Du kannst ein Unternehmen nicht leiten, indem du vor dich einfach hinträumst, sondern du musst Entscheidungen treffen und dann diesen Weg gehen. Und das ist, ja, glaube ich, schon sehr wichtig. Mentale Stärke habe ich von meinem Vater ganz klar gelernt. Manchmal muss man leider einfach mal sich durchbeißen. Es gibt diese harten Phasen und im Unternehmertum kann das auch mal bedeuten, dass du ein paar Wochen oder sogar 1-2 Monate hast, in denen es einfach nicht so gut läuft, aber man kommt auch wieder raus. Ja? Und das, ja. das durchhalten zu können, das ist wichtig. Andere Mentoren, also ich glaube hauptsächlich war für mich mein Mentor ganz klar mein Vater, aber ich hatte Vorbilder, also andere Leute, zu denen ich aufgeschaut habe, wo ich gedacht habe, boah, das ist cool. Ich weiß noch, wie ich damals Isabel Grupp das erste Mal gesehen habe, Plastromeier, also auch ein Unternehmen, was im B2B-Bereich Kunststoffspritzguss machen, die unterwegs ist. Und so gesehen habe, ah, guck mal, das ist auch eine junge Frau, das ist eine Tochter, die ein technisches Unternehmen übernimmt, die jetzt auch nicht vom Core her erstmal Technikerin ist, sondern die das übernimmt und als eine Führungsaufgabe, als eine unternehmerische Aufgabe wahrnimmt. Mhm. Und das war für mich zum Beispiel so ein Aha-Moment. Da habe ich gedacht, boah, cool. Also kann ich auch hier empfehlen, ja, Isabel Grupp, wirklich eine tolle Frau.
Also in der Rolle hast du dich ja auch, das war ja deine Rolle auch später, da hast du dir wirklich dann auch angeschaut, wie ist das in anderen Unternehmen? Wie haben die das gemacht? Auch so Frauen in starken Führungsrollen.
Ja.
Und da aber auch viel im deutschen Mittelstand dich umgeguckt.
Absolut. Also mich hat dann jemand in einem CEO DAX-Unternehmen, das hat mich jetzt nicht so interessiert, weil das war so weit von meiner Realität entfernt. Weißt du, kleines mittelständisches Unternehmen. Ich wollte jemand sehen, der operativ mitmacht, der weiß, was Vertrieb heißt, der weiß, was es heißt, wenn du Personal suchst oder wenn gerade jemand kündigt, was das auch bedeuten kann für ein Unternehmen. Ich wollte jemand, der eine ähnliche Sprache, eine ähnliche Realität auch wie ich kennt.
Hast du Regeln entwickelt für deinen Alltag? Also hast du so gewisse Sachen, wo du sagst, Entscheidungen treffe ich immer so? Oder also einfach so ein Set an, was du dich selber hältst?
Ich habe angefangen, meine Wochenenden viel mehr oder viel strenger noch als Wochenenden zu betrachten. Mein Vater hat immer gut Wochenende gemacht, aber wenn du so anfängst, ist es mitunter sehr schwierig, am Wochenende auch mal abzuschalten. Mhm. Und natürlich gibt es Wochenenden, wo du einfach mal arbeiten musst. Das gibt es, klar. Aber ich versuche mir immer mehr Wochenenden als wirkliche als Erholungszeitraum zu schaffen. Also mein Mann und ich haben Blockwochenenden eingeführt. Mein Mann ist auch Unternehmer. Und dann kommt noch eine tolle Familie, mit der auch viel Familientreffen und sowas ist dazu. Und wir haben angefangen, dass wir einmal im Monat uns ein Blockwochenende reinlegen in den Kalender. Da darf nichts geplant werden. Mhm. Da sind wir nur zu Hause. Klar, wenn wir dann spontan irgendwie mal jemanden treffen wollen, ist das okay. Aber wir sind einfach frei mal ein Wochenende. Und das ist super wichtig für uns.
Also sich auch vom eigenen Unternehmen nicht auffressen lassen am Ende des Tages, sondern auch sagen, okay, egal wie sehr man Unternehmer ist, auch wenn man 130% Unternehmer ist, man ist trotzdem auch am Wochenende einfach mal nur Mensch.
Genau, ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, also Unternehmertum hat auch viel mit Ego zu tun. Und wir haben gerade über so Zahlen bei Social Media gesprochen und dann wirst du auf ganz tolle Events eingeladen. Und du darfst dein Sein nicht nur mit dieser Rolle in dem Unternehmen verknüpfen, weil ansonsten, wenn das Unternehmen irgendwann mal in der Schieflage ist, dann hängt dein ganzes Sein auch daran. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch sich selber als Mensch unabhängig von dem Unternehmen zu schätzen und auch wahrzunehmen.
Ja, das ist ein ganz, ganz wertvoller Beitrag. Erlebe ich auch ganz oft so, dass Menschen quasi die Stimmung der wirtschaftlichen Lage ihres Unternehmens annehmen. Das ist natürlich gut, wenn es immer nach oben geht. Wenn es nach unten geht, kippt dann aber beides. Ja. Dann kippt das Unternehmen und der Mensch und dann hast du eine Konstellation, die du gar nicht mehr auffangen kannst. Ne?
Genau.
Also solltest schon versuchen, für dich selbst zu existieren, das auch davon unabhängig zu machen, sonst geht's, glaube ich, gar nicht. Das ist ein extrem guter Beitrag. Sag mal, wir haben ja so eine Rubrik, die heißt Lifehacks. Ja, so ein Lifehack habe ich vorhin schon indirekt mitbekommen, das war gar nicht deiner, sondern den kann man, glaube ich, ganz, ganz klar platzieren. Ein Lifehack wäre, dass man nicht unmittelbar nach der Firmengründung quasi schwanger wird und enteltern wird. Den finde ich auch sehr, sehr zu empfehlen, weil das natürlich ein so großer Einschnitt ins Leben ist im Regelfall, bei dem auch beide gefordert sind, dass dann im Regelfall eine Gründung und Eltern werden, das geht unheimlich schlecht einher. Ich habe das auch total schlau gemacht bei meinem ersten Kind. Da war ich schon lange Unternehmer und ich kann mich erinnern, ich war am Vorabend bei der Dimexco in Köln, bin also nachts mit dem Flugzeug zurückgeflogen und am nächsten Tag um 6 kam quasi Kind Nummer 1. Das war also extrem gut getimed.
Krass.
Aber das ging auch, das war Glück und Timing und irgendwie haben sich alle darauf eingestellt, wir sind hier Unternehmer. Also der Lifehack ist quasi gekauft. Mhm. Gründung und Eltern werden ist meistens ganz, ganz schwer parallel zu handeln. Aber hast du irgendetwas, was dich im Alltag schneller macht, besser macht, wo du sagst, es ist vielleicht so eine Umgehungsstraße?
Ich denke, priorisieren ist sehr wichtig und ich fange da bei meinen E-Mails an. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, man kriegt irre viele E-Mails und irgendwie muss man da so ein bisschen durchblicken, erstmal schon mal am Anfang eine Priorisierung anfangen. Und ich habe einen E-Mail-Ordner, der heißt Prio 2 und da rein werden erstmal Sachen geschoben, die halt einfach Prio 2 sind. Das sorgt dann mitunter dazu, dass die E-Mails leider ein bisschen länger warten müssen, bis sie bearbeitet werden. Aber für mich, wenn dieses E-Mail-Postfach nicht komplett voll ist mit Dingen, an denen ich irgendwie so stehen bleibe, aber die gar nicht jetzt so wichtig sind, das sorgt für mich für viel mentalen Freiraum. Also das ist schon mal ganz wichtig. Und dann hätte ich, glaube ich, noch einen weiteren Hack, der auch stark mit dem persönlichen Umfeld verbunden ist. Schaue, dass die Menschen, die um dich herum sind, dich unterstützen in dieser doch sehr verantwortungsvollen Rolle, in der du unterwegs bist. Am allerwichtigsten wäre es dein Partner. Mhm. Hab einen Partner, der bereit ist, mit dir auch durch diese harten Phasen des Unternehmertums durchzulaufen. Also mein Mann, wie gesagt, ist Gründer. Ohne dass wir uns immer wieder auch dazu austauschen können, weiß ich nicht, ob ich das so gut schaffen könnte. Und dann auch deine Freunde. Du brauchst Leute, die dir kein schlechtes Gewissen machen, wenn du halt mal eine Party absagen musst oder wenn du einfach total gestresst zu einer Veranstaltung kommst und erstmal ein bisschen runterfahren musst. Du brauchst Leute, die da auch ein bisschen Verständnis für haben.
Ja, das kann ich so nur bejahen. Das ist definitiv so. Ja. Absoluter Wahnsinn. Also wirklich, wie ihr das quasi aus mit der Ausgangssituation eines relativ kleinen Unternehmens schafft, das alles zu bewegen und wie du es auch schaffst, quasi entkoppelt von der Marke als Person zu funktionieren. Ich glaube, auch das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Es ist trotzdem ja für als Tipp vielleicht auch noch, es ist etwas einfacher, mit einer starken Persönlichkeit im Bereich Social Media zu funktionieren, als mit dem Unternehmen, ne? Wenn du richtig gut beschaffst, das parallel aufzubauen. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn du etwas über Leser sagst, als SK-Leser etwas über Leser sagt. Ne?
Absolut, ganz wichtig, ja.
Und also wenn ich mir das so anschaue, ja, ihr habt schon immer irgendwie Videos gemacht. Dein Vater hat auch ein Talent in dir gesehen und hat das irgendwie gefördert. Und das zahlt auch komplett darauf ein, wie heute alles funktioniert. Also da erstmal hat der Papa auch sehr früh das Talent erkannt. Ja, ganz, ganz großen Glückwunsch auch in der Weitsichtigkeit. Unglaublich, was ihr als mittelständisches Unternehmen leistet. Und es sollte hoffentlich für jeden auch eine Inspiration sein, der in derselben Situation ist. Ganz, ganz viele Unternehmen sind ja auch deutlich, deutlich größer in Deutschland. Weltmarktführer. Vielleicht selbst das Zepter in die Hand zu nehmen und dasselbe zu machen. Also für mich unglaublich inspirierend. Ja, wie gesagt, bei uns sind alle große Dina Reit-Fans, auch in der Redaktion. Ja, haben gesagt, Markus, du musst die Frau einladen. Wahnsinnig coole Story. Also vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst. Und wir freuen uns sehr, SK-Leser weiter zu beobachten und sind gespannt, was da noch rauskommt. Aber ich glaube, da wird noch eine ganze Menge passieren.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier Gast sein durfte. Wirklich ganz toll.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann wisst ihr, liken, kommentieren, alles abfeuern, was ihr so könnt. Das ist ja heutzutage super wichtig in den sozialen Medien. Vergesst bitte nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und wir wünschen euch eine unglaublich erfolgreiche Woche und sagen bis bald.